Ja, in der Vorbereitung auf die Predigt heute habe ich Gott gebeten, doch etwas Ermutigendes weitergeben zu dürfen. Es ist meistens leichter, eine Predigt vorzubereiten, wo man ermahnende Worte und zurechtweisende Worte findet, weil es manchmal lebensnäher ist. Man sieht seine eigenen Versagen und schon gibt es genug Grund, über etwas zu sprechen und über Wahrheiten des Wortes Gottes. Ich habe Gott gebeten, etwas Ermutigendes weitergeben zu dürfen. Und er schenkte mir einen Text, der alle Voraussetzungen dafür erfüllt. Und so möchte ich mich heute darin üben, nicht zu ermahnen, sondern ich habe darum gebeten, dass Gott die Worte, die ich benutze, in uns Ermutigung bewirken. Den Text, den ich lesen möchte, ist aus 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 8. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 8. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugenden dar. In den Tugenden aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge und unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Die Überschrift für diese Predigt heute habe ich wie folgt gewählt: Wenn du weißt, wer du bist oder was du hast, dann wirst du wissen, was du alles hast. Wenn du weißt, wer oder was du bist, dann weißt du, was du alles hast. Wenn man Menschen fragen würde, was für eine Meinung hast du von dir, was denkst du, wer du bist, wie würdest du dich beschreiben, dann hängt es oft von der Situation ab, in der der Mensch sich gerade befindet. Wenn er gerade so einen Moment erlebt, wo es ihm nicht so gut geht, wo er vielleicht durchs tiefe Tal geht, dann würde er vielleicht ein sehr, sehr schlechtes Bild von sich zeichnen. Er würde sich möglicherweise als Versager oder Ähnliches bezeichnen. Hat jemand einen Aufschwung gerade erlebt, da würde er vielleicht eher zum Übertreiben neigen und sich als Helden bezeichnen oder Ähnliches. Aber wenn wir mal die Perspektive wechseln und davon absehen, wie unsere Lebenssituation ist, und mal den Künstler fragen, Gott selber, welches Bild er von uns zeichnen würde, da würden wir feststellen, dass dieses Gemälde ein sehr, sehr buntes, ein sehr kräftiges, ein ausdrucksstarkes, ja sogar eins, das sämtliche Rahmen sprengt, wenn Gott ein Bild von uns zeichnet. Und wir wollen uns gleich auch da hineinbegeben und uns dieses betrachten, was Gott, was die Bibel über uns sagt, was wir alles sind. Nur ich habe gedacht, beim Betrachten dieses haben wir oft ein Problem. Wir sehen unsere Fehler und immer dann, so hatte ich den Eindruck auch in der Gebetswoche, immer dann, wenn wir danken, können wir sehr schnell aus dem Dank auch eine Bitte machen, weil wir einfach unsere Versagen sehen. Ich habe mich in der Vorbereitung versucht, darauf zu konzentrieren, all diese Dinge mal auszublenden. Nicht so zu tun, als wenn sie nicht da sind, aber den Blick zu schärfen, einmal zu konzentrieren darauf, was sagt die Bibel denn eigentlich über uns? Wer bin ich? Was bin ich eigentlich? Was hat er mir alles gegeben? Also was hat er mich denn eigentlich gemacht? Und so hoffe ich, dass wir, wenn wir die einzelnen Dinge durchgehen werden, unseren Blick nicht davon ablenken lassen, von den Dingen, die ja, vielleicht so negative Gedanken über uns selber oder negative Lebenserfahrung, sondern dass wir vielleicht imstande sind, wirklich unseren Blick auf das Wort Gottes zu konzentrieren um herauszufinden, was sagt die Bibel eigentlich über uns? Wer sind wir eigentlich? Wie sieht unsere Identität in Jesus Christus aus? Und ich möchte auch gleich mit einer Frage anfangen, wo ihr mir gerne auch helfen dürft. Was sagt denn die Bibel über uns, wenn sie über die Kinder Gottes spricht, über die Gläubigen? Als was werden wir bezeichnet? Gibt es vielleicht irgendwelche Gedanken von euch? Als was werden wir bezeichnet als gläubige Menschen? Welche Bilder oder Ähnliches gibt es in der Bibel dafür? Einfach reinrufen. Heilige, Geliebte, als Erben, ja, das habe ich jetzt nicht gehört, ein Licht, genau, ein offener Brief, ja, habe ich das richtig verstanden? Ich bin sehr froh gewesen, eine Aufzählung davon gefunden zu haben, die weit oder weiter reicht, wie diese Dinge, die ich wahrscheinlich auch so spontan aufgezählt hätte. Ich bin auf etwa 30 Dinge gekommen aus dem Wort Gottes, mit denen wir bezeichnet werden. Ich werde einige etwas schneller erwähnen, auf einigen werde ich etwas mehr stehen bleiben, um uns ein Stück von diesem wunderschönen Gemälde, das Gott von uns zeichnet, etwas deutlicher zu machen. In 5. Mose lesen wir davon, dass wir Gesegnete sind. Da gibt es sogar ganze Listen von dem, was Gott uns alles schenkt. Wir sind diejenigen, die reich Beschenkten, die Gesegneten. Wir sind mit einer ewigen Liebe geliebt. Nicht eine, die von heute bis morgen reicht, sondern eine Liebe, die bis über den Tod hinausgeht, bis in die Ewigkeit hinein, liebt uns, unser Vater. In Joel heißt es, und der Schwache sage, ich bin stark. Geschwister, wir sind stark. Gott hat uns stark gemacht. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und dann lass uns nicht davon irren lassen, dass wir Salz und Licht sein sollen. Bevor diese Aufgabe kommt, sagt Gott, ihr seid es. Du bringst Geschmack in die Welt, in der du lebst. Du bist das Licht, das ein Stück Finsternis wegdrängt, dort, wo du lebst. Du bist Salz und Licht in dieser Welt. Wir sind Schafe seiner Herde. Nun, der Vorteil, ein Schaf der Herde Gottes zu sein, ist, weil man seine Stimme hört. Wir können die Stimme Gottes von sämtlichen anderen Stimmen unterscheiden, als Schafe des allmächtigen Gottes. Du bist ein geliebtes und ein heiliges Kind Gottes. Vor einigen Jahren war ich in der Nähe von Frankfurt zur Montage einige Wochen und wir lebten dann sehr, sehr eng mit den Kollegen. Und so kamen wir auch über Glaubensfragen zu sprechen. Und in irgendeinem Moment so bei der Arbeit lief ein Kollege so an mir vorbei und blieb auf einmal stehen und fragte, Moment, dann bist du auch ein Heiliger, oder? Und ich war so ein bisschen überrascht von dieser plötzlichen Ansprache und ich sagte, ja, bin ich. Er ging weiter und ich guckte so ein bisschen hinterher und merkte einfach durch seine Körpersprache, als wenn er mir sagen wollte, ich nicht. Ich hatte nun keine Möglichkeit, ihm das zu erklären, warum ich ein Heiliger bin. Nicht, dass ich fehlerlos bin, das habe ich ihm nicht sagen wollen, aber ja, wir sind Heilige. Wir sind heilig gemacht. Du bist der Sünde gestorben. Ist uns das bewusst? Paulus sagt, tot. Wir reagieren nicht mehr. Wir sind tot, gestorben der Sünde. Wir sind frei von Verdammnis. Die Sünde kann uns nicht mehr anklagen. Wir sind frei, freigesprochen. Nicht lebenslänglich, nicht zur Todesstrafe. Wir sind freigesprochen. Wir sind Überwinder. Wir sind Sieger. Wir können und wir haben gewonnen in Christus Jesus. Paulus sagt zu den Korinthern, ihr seid befestigt bis in Ewigkeit, bis ans Ende. Du bist festgestellt. Nichts kann dich in irgendeiner Form zerrütten. Nichts kann dich irgendwie abreißen von der Liebe Jesu. Du stehst fest bis ans Ende und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Du stehst fest. Wir sind befestigt bis ans Ende. Eine interessante Aussage auch aus der Bibel, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Nun, man kann ja seinen Körper schön finden oder weniger schön. Manch einer hadert mit ihm. Und trotzdem können wir sagen, egal wie du aussiehst, ob du dich schön findest oder nicht, das spielt für den Heiligen Geist gar keine Rolle. Er hat in deinem Körper einen Tempel gemacht, in dem er wohnt. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. Ein Stück Himmel in dir. Wir sind Gereinigte, Abgewaschene. Es ist jedem bekannt, wie unangenehm es ist, wenn man schmutzig ist und sich nicht sauber waschen kann. Aber wir sind Gereinigte, wir sind sauber gewaschen. Du bist ein Wohlgeruch Christi. Du bist ein Wohlgeruch Christi. Meistens, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit und man riecht es schon unten im Treppenhaus. Lecker. Da läuft mir oft schon das Wasser im Mund zusammen und ich kann es manchmal nicht abwarten, meine Tasche hinzustellen, mich auszuziehen und an den Tisch zu gehen. Wenn Gott dich sieht, dann sagt er auch, du riechst lecker. Du bist ein Wohlgeruch Gottes. Nicht mehr Weihrauch. Wir sind der Wohlgeruch Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu. Du bist neu gemacht worden. Du bist mit Christus versöhnt. Du bist ein Gesandter, ein Botschafter an Christi Stelle. Jesus Christus ist nicht mehr da, aber er hat viele Botschafter. Wir repräsentieren Jesus selber. Stellt euch mal vor. Früher war das so gewesen, wenn der König einen Boten losgeschickt hat, der irgendeine Botschaft weitergeben sollte. Und wenn dieser Mensch dann da stand und dem Volk eine Botschaft verkündigte, dann war das für das Volk, als wenn der König selber da stehen würde. Und jedes Wort, das dieser Mensch sagte, war das Wort des Königs. Und dieses Bild gebraucht die Bibel, wenn sie sagt, ihr seid Botschafter an meiner Stelle. Ich bin nicht mehr leibhaftig da. Aber jedes Wort und alles, was ihr sprecht, ihr seid meine Botschafter. Du bist die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus. Wir sind nicht nur zur Gerechtigkeit gemacht worden. Wenn Gott, ja, ich sage jetzt einfach mal, angeben würde, dann würde sagen, Leute, wollt ihr mal sehen, was Gerechtigkeit ist? Dann würde sagen, da, guckt euch meine Kinder an. Das sind die Gerechten. Wir sind die Gerechtigkeit geworden in Christus Jesus. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Manchmal zweifeln wir daran, weil wir denken, wir müssen uns ja noch kreuzigen, täglich. Ja, das stimmt. Aber in der Taufe haben wir doch gezeigt und bewiesen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Wir sind gestorben mit Christus zusammen. Und nun dürfen wir leben. Du bist gekreuzigt mit Christus zusammen. Du bist losgekauft und du bist auserwählt von Grundlegung der Welt. Ich versuche das unseren Kindern diese Tage zu erklären. Noch bevor Gott den ersten Stein der Welt gelegt hat, als er die angefangen hat zu bauen, hat er gesagt, dich will ich haben. Dich habe ich gemeint. Genau du sollst mein Kind sein. Noch bevor Gott irgendwas hat angefangen zu bauen, vor Grundlegung der Welt, hat er uns gemeint, hat er uns ausgewählt. Wir sind seine Kinder. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Niemand ist so gut versichert wie wir. Durch den Heiligen Geist. Wir sind absolut gut versichert. Die Versicherung gilt auch dann, wenn wir nicht mehr leben. Du bist gut versichert durch den Heiligen Geist. Du bist lebendig gemacht. Du bist nicht mehr tot. Du bist auch errettet aus der Macht der Finsternis. Du bist frei. Vor Weihnachten und Neujahr hörte man schon einige Pleiten von einigen Firmen, auch hier in Lippe, dass sie Konkurs angemeldet haben. Als ich diese Aussage so gelesen habe, du bist errettet aus der Macht der Finsternis, habe ich gedacht, okay, der Teufel muss auch Konkurs anmelden, weil meine Herrschaft sich gewechselt hat. Ich bin nicht mehr sein Angestellter. Er musste die Pleite einreichen. Du bist in ihm. Wir haben letzten Sonntag schon einiges darüber gehört, was es heißt. Aber ich habe mir das versucht, wirklich so bildlich vorzustellen. Ich bin ein Organ in Jesu Leib. Er sagt, ihr seid Glieder an meinem Leib. Ich bin ein Organ in Gottes Leib. Ich bin in ihm. Du bist geheiligt. Du bist Gottes geliebtes Kind. Johannes 1, Vers 3 oder Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind Kinder Gottes. Du bist aus Gott geboren und du bist ein Priester aus königlichem Geschlecht. Und so könnte man weitergehen. Jesus hat uns zu Freunden gemacht und so weiter. Das sind etwa 30 Dinge, die ich jetzt erwähnte. Was wir alle sind. Du bist reich beschenkt in Jesus Christus. Wir haben in meiner Studienfahrt haben wir mal ein Ehepaar besucht. Die haben eine ganz spezielle oder so eine besondere Art von Therapie angeboten. In dieser Therapie ging es sehr, sehr viel um die Körperhaltung. Die haben sehr stark Wert darauf gelegt, wie man steht, wie man geht, wie man sitzt, wie man sich bewegt. Die Körperhaltung und die Körpersprache war eigentlich so das Kernstück dieser Therapie und es war sehr spannend, wie sie das gemacht haben. Und während sie uns einige Sachen so erklärt haben, fiel ein Satz, da musste ich erstmal richtig schlucken, aber der war wirklich gut, den habe ich, passiert mir selten, aber den habe ich behalten. Da sagte der Therapeut, ein Depressiver braucht die Depression, um deprimiert zu gehen. Also ein Depressiver braucht eine Depression, um depressiv zu gehen. Nun, ich dachte, wir Kinder Gottes brauchen die Gotteskindschaft, um wie ein Kind Gottes zu gehen. Das stimmt wirklich. Wenn wir als Kinder Gottes leben und stehen und gehen wollen, dann brauchen wir die Gotteskindschaft. Dann können wir aufrecht gehen. Dann gibt es genug Grund, wirklich aufrecht zu stehen und zu sagen, ja, das habe ich alles geschenkt bekommen. Das alles bin ich geworden, weil ich ein Kind Gottes bin. Wenn du weißt, wer oder was du bist, dann weißt du auch, was du alles hast. In diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn lesen wir von dem Bruder, der zu Hause geblieben ist, dass er sehr unmutig war, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Er war schon ziemlich sauer auf den Vater, dass er ein Fest gibt für seinen Bruder und er sagt sogar für deinen Sohn, er spricht ihn noch nicht mal als Bruder an, der irgendwo sein Geld verbracht hat und kommt jetzt nach Hause und kriegt ein Fest. Ja, der versteht das nicht, ist ziemlich sauer darüber. Und man sieht ziemlich deutlich, dass dieser junge Mann eigentlich vergessen hat, wer er ist. Er hat vergessen, wer er ist. Er hat vergessen, wer sein Vater ist. Er hat vergessen, dass er einen Vater hat, der liebevoll ist, der dem anderen Bruder nachgegangen ist. Einen vergebenen, einen reichen Vater. Und das muss der Vater dem Jungen erstmal erklären. Und wir lesen zum Beispiel in Lukas 15, Vers 31, es fängt damit an, mein Sohn. Der Vater muss dem Jungen erstmal klar machen, hör mal, du bist mein Sohn. Du bist nicht irgendwer, du bist mein Sohn. Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist auch deins. Mein Sohn. Alles, was meins ist, ist auch deins. Petrus sagt das hier in einem sehr kleinen Wort. Und seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht wir brauchen. Nun, wie viel ist alles? Alles ist alles. Bei alles fehlt nichts. Bei alles ist alles drin. Da fehlt gar nichts. Alles ist sogar manchmal mehr, wie ich brauche. Alles ist genug. Ja, es ist mehr wie genug. Alles ist einfach alles. Das Glas ist bis oben voll. Da geht nichts mehr rein. Alles ist einfach alles. Und wenn diese göttliche Kraft in uns frei wird, dann macht es uns fähig, zum einen das ganz normale, alltägliche Leben zu leben. Petrus sagt, diese Kraft macht uns fähig, das Leben zu leben. Den ganz normalen Alltag. Nun, wir werden nicht automatisch reiche Leute, weil wir gelernt haben, wie man mit bestimmten Dingen umgeht oder nur, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Aber Gott, der Vater, dessen Kinder wir sind, der sorgt sich um seine Kinder, für das ganz normale tägliche Brot. Er sorgt dafür, dass es uns gut geht, dass wir genug Nahrung und Kleidung haben, ein Dach über dem Kopf. Diese göttliche Kraft wirkt in uns, segnet uns in ganz normalen materiellen Dingen. Nun, die göttliche Kraft macht uns auch klug, Entscheidungen, ganz normale Entscheidungen im Alltag zu treffen. Entscheidungen bezüglich meines Ehepartners, bezüglich einer Arbeitsstelle, Wohnort und andere Dinge. Wie investiere ich mein Geld? Welche Versicherung brauche ich tatsächlich? Und was ist unnötig? Für die ganz normalen, alltäglichen Dinge setzt diese göttliche Kraft in uns etwas frei, das uns fähig macht, den Alltag zu bestreiten. Sie hilft uns auch von falschem Umgang mit Menschen, Freunden oder auch mit Geld. Diese göttliche Kraft gibt uns alles, was wir für den Alltag brauchen. Sie macht uns absolut fähig für das ganz normale Leben. Sie macht uns aber auch fähig, ein Leben oder dieses geistliche Leben zu leben. Das Leben in der Frömmigkeit, in der Gottesfurcht. Petrus zählt das so auf und sagt, deswegen reicht in eurem Glauben die Tugenden und so weiter auf. Und trotzdem bin ich davon felsenfest überzeugt, dass Gott uns genau diese Dinge, die er aufzählt, alle schon gegeben hat. Gott hat uns alles gegeben, was wir auch im geistlichen Leben so als geistliche Übung oder wie auch immer leben wollen und sollen. Auch das hat er uns gegeben. Sämtliche gute Taten, die wir tun können, ist eine Gabe der Kraft Gottes. Dadurch, dass wir seine Kinder sind und diesen Reichtum in ihm geschenkt bekommen haben, sind wir imstande, alles Gute zu tun, auch an Menschen, die es vielleicht gar nicht verdient haben. Erkenntnis zählt der Petrus auf. Die Erkenntnis ist eine Gabe Gottes. Dadurch, dass wir seine Kinder sind, verstehen wir auch immer mehr, so wie unser Vater, der Gott, denkt, warum er bestimmte Dinge wie macht und vielleicht welche Absichten er dahinter haben könnte. Wir erkennen immer mehr von Gott und von seinem Denken und von seinem Handeln, weil wir seine Kinder sind. Weil diese Kraft in uns wirksam geworden ist. Begierde ist eigentlich ein Ausdruck für die Welt. Ja, wenn die Bibel von der Welt spricht, benutzt auch oft dieses Wort Begierde. Petrus sagt, die Selbstbeherrschung ist vielleicht das Gegenteil davon. Das habt ihr auch bekommen. Sich beherrschen zu können, an etwas festzuhalten, nicht aus seiner Haut zu fahren, oder vielleicht auch einfach sich von nichts verunsichern zu lassen. Selbstbeherrschung. Oder die Standhaftigkeit, die Sicherheit, die Festigkeit im Glauben. Auch, und uns geht es doch, denke ich mal, regelmäßig so in unserem Alltag, dass wir vielleicht auch auf Arbeit oft das Gefühl haben, wir stehen alleine da. Da ist niemand von meinen Geschwistern, an denen ich mich festhalten kann. Da ist niemand, der mich ermutigen kann und sagen, Bruder, Schwester, mach weiter so. halte durch. Aber diese göttliche Kraft in uns macht uns fähig, dort zu bestehen, dort festzustehen und standhaft zu sein. Gottesfurcht ist das Nächste, was der Petrus erwähnt. Und Gottesfurcht, dazu befähigt uns auch die Gotteskindschaft. Der Salomo, der spricht sehr viel von Gottesfurcht und erwähnt oft, so verstehe ich ihn zumindest, als Gegenteil von Gottesfurcht erwähnt er Gottlosigkeit. Nun, wir als seine Kinder, wir sind nicht gottlos. Wir gehören ihm. Wir haben Respekt und Achtung vor unserem Vater. Wir ehren ihn. Wir geben ihm den Dank, den er verdient. Wir preisen und verherrlichen ihn. Wir leben in Gottesfurcht, weil die göttliche Kraft in uns das alles bewirkt. Aber auch in der Bruderliebe. Ich fand das so schön, auch in der Gebetswoche, um das nochmal zu erwähnen, das auch so von vorne als Zeugnis zu hören. Geschwister, ich liebe euch. Das tut gut. Das ist das, was die göttliche Kraft in uns so freisetzen kann. Einander zu lieben, auch wenn wir völlig unterschiedlich sind. Wir kommen aus verschiedenen Ecken und Kanten, wir sind völlig unterschiedlich. Wir denken und handeln manchmal unterschiedlich. Und trotzdem macht die Kraft Gottes in uns das möglich, dass wir einander lieben können. Und der Petrus steigert das nochmal, sagt, nur nicht mal die, oder nicht nur die Liebe unter den Geschwistern, die göttliche Kraft macht euch auch fähig, die ganze Welt zu lieben. Die Liebe zu allen Menschen. Menschen, die ich gar nicht kenne, die ich nie gesehen habe und vielleicht auch nie sehen werde. Aber für die kann ich beten. Ich kann um sie trauern. Ich kann für ihr Heil beten. Ich kann um sie besorgt sein. Ich kann für Hilfe für sie beten, auch wenn ich selber dort nicht hin kann. Aber die göttliche Kraft setzt in uns eine Liebe frei, die uns fähig macht, auch Menschen zu lieben, die wir gar nicht kennen. Die göttliche Kraft macht das alles möglich. Wir haben das alles geschenkt bekommen durch den, der uns zu dem gemacht hat, wer wir sind. Nun, unser Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Wir leben manchmal zwischen dem Ist und Sollwert, zwischen dem, was wir sind und manchmal leben. Wir leben noch in dieser Zerrissenheit zwischen hier und jetzt und der Zukunft. Und wir leben ganz oft zwischen dem, was wir als Christen sind, und unser Versagen. Aber eins, das wir nie vergessen dürfen, ist, was wir sind, entscheidet über das Wissen und den Glauben, über das, was wir haben. Das, was wir sind, macht uns deutlich, was wir haben. Und wenn wir diese Dinge in unserem Leben verinnerlichen, so sagt Petrus in dem Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht alles. Wenn wir die Dinge begriffen haben, die Dinge in unserem Leben reich zunehmen lassen, die Identität, also das, was wir sind in Christus und das, was wir haben, dann möchte Jesus uns noch viel mehr schenken. Ich hoffe, dass diese Dinge uns motivieren für den Glaubenskampf. In den Momenten, wo wir versagen, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir uns nicht trauen, zu unserem Vater zu gehen, weil wir schon wieder versagten, da lass uns doch daran denken, was wir sind. Und dass wir als seine Kinder zu ihm kommen dürfen, dass wir ihm um Dinge bitten dürfen, denn alles, was meins ist, das ist auch deins. Amen.